Wohl noch danken. Vater, wir sind hier, weil wir das wissen, dass du immer, immer den Wunsch hast, dass das Leben und die Fülle des Lebens in uns ist. Und wir sind auch deswegen wirklich zusammen und erbitten das auch für die Stunde, die jetzt vor uns liegt, dass du uns einfach ein Stück mehr Leben gibst mit dir. Wir haben auch gestern so gesehen, Herr, wie Menschen, die um den David herum waren, wie problematisch sie waren in ihren Beziehungen und in ihrem So-Sein. Und wenn wir ehrlich sind, Herr, wir sind's auch. Aber wir möchten immer mehr uns bestimmen lassen von deiner Gegenwart und von deiner Liebe, die du ja in uns gelegt hast durch deinen Heiligen Geist. Und möchte jetzt in dieser Weise, Herr, auch dein Reden an uns wirken. Und dazu segnen wir den Bruder und erwarten alles von dir. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, aufs Tiefste erregt kam die ehemalige Religionslehrerin, auf einer Bibelschule einst ausgebildet, zu mir vor ein paar Wochen, als gerade in der täglichen Bibellese die Davids Geschichten begonnen hatten. Wie der David da bei den Philistern war und bei seinen Streifzügen alle die Gefangenen ermorden ließ, damit ja nicht bekannt wird, in welches Land er eingefallen war. Und da hat diese Dame gesagt, also, warum stehen denn solche Geschichten der Bibel? Ich bin froh, dass meine Enkeltochter heute Morgen nicht zur Andacht bei mir war. Wir lesen oft gemeinsam die Bibellese. Ich hätte ja einen roten Kopf bekommen über diesen Lügen des David und seinen Morden. Uns wurde einst auf der Bibelschule beigebracht, jeder Satz in der Bibel ist Gottes Wort und das ist doch nicht Gottes Wort, diese Lügengeschichten und Morden und Totschlag und Hass. Und da ist mir wieder aufgegangen, wenn wir davon reden in großer Ehrfurcht vor dem biblischen Wort Gottes, dass das wirklich Gottes Reden ist, dass das ja nicht heißt, dass über jedem Satz steht, geh hin und tue desgleichen. Sonst müsste ja über der Versuchungsgeschichte Jesu stehen, geh hin und tue desgleichen, versuche so, wie der Satan versucht hat. Oder über die Klage des Hiob. Moralisches Verständnis, das hat uns die Aufklärung seit 250 Jahren beigebracht. Wir haben einen Maßstab in uns, was moralisch ist, und wir beurteilen die Bibel. Später kam dazu, wir beurteilen, was historisch richtig ist und was biologisch richtig ist. Nein, der Leitsatz der Bibel ist, wo die Sünde mächtig geworden ist. Römerbrief. Da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Gnade will herrschen über die Sünde. Auch über die Unvollkommenheiten eines David und einer Michael. Deshalb hat der Bischof Stählin schon recht gehabt, die Bibel hat nicht unbedingt ein biografisches Interesse an den einzelnen Gestalten, sondern nur was für die Geschichte Gottes wichtig ist, das wird erwähnt. Bewegt uns bei einer solchen Michael, diese starke Frau mit ihrer Liebe, die den David gewinnen wollte, warum sie so anstandslos dann die Ehefrau des Palti wurde. Aber der David, der nachher wieder die Michael gewinnen wollte, hat ja auch anstandslos seine Liebe der Abigail zugewandt. Hat gesagt, wahrscheinlich ist die Michael jetzt weg, jetzt gefällt mir die Frau des Nabal. Und er nimmt die Ahinoam. Gut, wir lernen, früher gab es Nebenfrauen. Bei unseren Konferenzen übrig auch, nicht? Das sagen wir meist zu Beginn. Nun bitten wir Sie, dass jeder seinen Nebenmann und seine Nebenfrau grüßt. Also, aber damals gab es richtige Nebenfrauen, gell? Aber es ging nie gut. Müssen wir schon aus der Bibel lernen, schon bei Abraham. Gibt Rivalitäten. Also wir kriegen die ganze Biografie nicht mit, aber das Leitwort der Bibel ist, wo die Sünde mächtig geworden ist. Selbst über so einem gehässigen Zornausbruch der Michael Wie hast du dich gemein gemacht? Du bist rumgehüpft wie ein Ziegenbock einst in deinen Herden. Du hast dich entblößt vor den Mägden. Da die Gnade Gottes gewirkt, dass der David, der auch zornig werden konnte, seinen Zorn hinunterschlucken konnte und zur Demut gefunden hat, ich will gering werden, in meinen eigenen Augen, vor mir selbst und vor Gott. Ich habe mir auch überlegt, als diese Dame in Korntal kam, wie steht denn sowas in der Bibel, was wohl der Franz Schwenkel gesagt hätte. Das ist einer meiner ersten geistlichen Lehrer gewesen, Landwirt, Stundenhälter auf der Schwäbischen Alb. Der hätte gesagt, liebe Frau, in der Bibel wird doch deutlich, wie selbst ein David einen Erlöser braucht und erst recht ich. In der Bibel wird deutlich, dass das nicht einfach bloß Geschwätz war, wenn der David gesagt hat, Herr, verzeih mir die verborgenen Sünden, wenn mich die Sünden der Jugend anklagen, das waren nicht bloß ein bisschen merkwürdige Fantasien, sondern Mord und Totschlag, Hass, Blut. Und wenn Gott später zu ihm sagte, nein, lieb gemeint, wenn du mir einen Tempel bauen willst, aber an deinen Händen klebt zu viel Blut, dann war das nicht symbolisch gemeint, sondern wirklich. Deshalb ist in der Bibel erwähnt, die Zusammenhänge, damit wir das erkennen, warum David wohl den inständigsten Psalm, den er gebetet hat, entsündige mich mit Isop, auf das ich rein werde. Schneeweiß, entsündige mich. Also das ist die Grundlinie der Bibel, dass eigentlich niemand groß herauskommt als der Herr unser Gott und unter denen, die Menschenantlitz getragen haben, unser Herr Jesus. Könnt ihr mich einer Sünde zeihen? Antwort, schweigen. Bei uns kann viel aufgedeckt werden. Und wenn Gott Gnade gibt, wird uns auch manches bewusst, was falsch war in unserem Leben, von den falschen Worten und Gedanken und Taten angefangen. Aber jetzt wollen wir zum heutigen Thema die Söhne der Zeruja. Merkwürdiges Thema. Bin draufgekommen, muss ich Ihnen sagen, im Krankenhaus unter den vielen frommen, hilfreichen Pflegerinnen und Pflegern kam eines Tages Diätassistentin, sag, wie heißen Sie, Schwester? Ich heiße Zeruja. Oh, ich habe gesagt, oh, da haben Sie aber sicher fromme Eltern. Da wurde sie ganz rot. Sie kam aus einer charismatischen Gruppe. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich doch mal nachgehen. Der Begriff, die Söhne der Zeruja, stehen auch in der Bibel. Das war so meine erste Arbeit beim Wiedererwachen aus der Krankheit, mal dem nachzuforschen. Und da will ich Ihnen einfach ein bisschen was erzählen, wie das mit den Söhnen der Zeruja war. Wir schlagen einmal auf 2. Samuel 16. 2. Samuel 16. Jetzt muss ich Sie ein bisschen Bibel herumjagen, aber dass wir einen Gesamteindruck bekommen. Da kommt so ein Ausruf des David in 2. Samuel 16, Vers 10. Der König David sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Und ganz ähnlich, 2. Samuel 19, Vers 23, 2. Samuel 19, Vers 23, David aber sprach, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja, die ihr mir heute zum Satan werden wollt? Wann hat denn der Jesus mal zu einem Menschen gesagt, du Satan, du Petrus, gell? Große Versuchung. Du willst mich, denken Sie an die Versuchungsgeschichte Jesu, du willst mich vom rechten Weg abziehen. So hat schon der David gesagt, ihr Söhne der Zeruja, ihr seid mir Versucher. Nämlich zweimal der Zusammenhang dieser beiden Geschichten ist, dass der David vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste. Wir haben es in den letzten Tagen in der Bibellese gelesen. Und er ging weinend den Ölberg hinauf, auch schon eine Spur zu Jesus, der verachtete König. Da kam Schimi und warf ihn mit Erdklumpen und Steinen. Du Bluthund, jetzt geschieht dir's recht, jetzt musst du fliehen, beschimpft den König. Und da sagt der Abishai, der Sohn der Zeruja, soll ich ihm nicht den Kopf abhauen, denn er flucht doch dir, nicht bloß dem David, sondern dem Gesalbten des Herrn. Das ist eine Gotteslästerung, was der macht. Dem hau ich den Kopf runter. Noch auf der Flucht, nicht? Da sagt er, David, der Herr hat es ihn geheißen. Nicht? Der Herr hat es ihn geheißen. Jetzt wird nicht gemordet, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Hat den Joab mitgemeint, den blutdürstigen Bruder des Abishai. Und als David, das steht in 2. Samuel 19, wieder zurückkehrte nach Jerusalem, kam dieser Schimi, früher hat es geheißen Simei, wirft sich auf den Boden, der merkt, oh liebe Zeit, jetzt geht mir sein Kragen, wie habe ich den David eins beschimpft, als er fliehen musste. Und vergib mir, und ich habe es nur Dummheit gemacht. Und da sagt der Abishai, aber jetzt stoß ich ihn nieder. Und da sagt David nochmal, was habe ich mit euch zu schaffen? Jetzt ist ein Tag der Gnade Gottes, was soll heute Blut fließen? Wollt ihr mir zum Versucher werden? Im David hat es ja selber rumort, Rache zu nehmen, heimzuzahlen. Wollt ihr mir zum Versucher werden? Und noch eine dritte Stelle, 2. Samuel 3, ganz zu Beginn des Wirkens von David, 2. Samuel 3. Der letzte Vers von 2. Samuel 3. Nach dem Tod von Abner. Der Joab hat den seinen Konkurrenten Abner heimtückisch ermorden lassen. Der Joab war auch ein Sohn der Zeruja, ein Linkshänder, hat seinen Dolch hier rechts gehabt. Und wenn die Leute immer aufgepasst haben, ob er nach seinem Dolch reicht, haben sie gar nicht gemerkt, dass der schon mit der linken Hand den Dolch rausgezogen hat und den Abner fröhlich umarmt hat, nachher auch den Amasa, 2. Samuel 20 steht das, und mit der linken Hand ihn erdolcht hat. Nichts von Ritterlichkeit, kein ehrlicher Zweikampf, sondern heimtückischer Mord. Da sagt der David, Vers 38, der König sprach zu seinen Männern, wisst ihr nicht, dass an diesem Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Aber diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind härter als ich. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, nach seiner Bosheit. Also jetzt haben wir einen Einblick, dass die Söhne der Zeruja eine Rolle spielen. Dazu gehörte der Asahel, der sehr früh gefallen war. Das hat der Bruder Joab dem Abner übel genommen, dass er einst den Asahel umgebracht hat, den gazellenartig, schnellfüßig. Gehen wir heute nicht nach. War bloß die beiden wichtig, der Abishai und der Joab, die Söhne der Zeruja. Wenn Sie die David-Psalmen lesen, finden Sie immer wieder diesen Ausruf, O Herr, gedenke mein nach deiner Gerechtigkeit, aber wehre den Feinden, wehre den Gottlosen, wehre den Übeltätern, die mich umstellen, denn ich werde mit ihnen nicht fertig. Das Hauptproblem sind die Feinde. Manche Leute sagen ja, die Welt wäre so schön, wenn es keine Menschen gäbe. Gell? Aber es muss nicht so radikal sein. Man kann auch sagen, es wäre so schön in unserer Welt, wenn es keine Gewerkschaftsbosse gäbe, würde man heute sagen, gell? Die selbst den Schröder noch davon abbringen, vernünftige Politik zu machen. Es wäre in unserer Gemeinde so schön, wenn es nicht die vielen jungen Leute gäbe mit ihren modernen englischen Liedern, die ich nicht verstehe. Es wäre so schön, wenn. Jeder hat so ein paar Leute auf dem Kieker, denn wir sind überzeugt, unsere Sicht der Dinge ist ja richtig, nicht? Und wenn sich alle nach mir richten würden, wäre es ja auch schon ganz gut. Aber das kann sich so in uns hochkochen, dass sie wirklich zu Feinden werden, dass wir einen Hass bekommen. Und zwar ein ganz großer geistlicher Fortschritt, dahin will ich heute noch mit Ihnen kommen, dass der David erkennt, ich erkenne meine Sünde. Wenn Gott mit uns gnadenweise diesen Weg geht, dass wir nicht fixiert sind auf die Feinde, der und die, sondern, o Herr, bewahr mich vor mich selber. Michael Hahn, der Gründer der Hahnischen Gemeinschaft in Württemberg, hat den schönen Liedvers gedichtet, ich stehe immer in Gefahr, das Kleinod zu verlieren, der Feind versucht, mich immer da und will mich dir entführen. Nicht die Feinde, sondern der Satan redet zu mir. Die größte Gefahr bin ich mir selber. Das war bei David dieser geistliche Fortschritt. Wie gesagt, dahin wollen wir in dieser Stunde noch kommen. Aber jetzt hat er gesehen, es wäre alles so schön, wenn nicht diese Söhne der Zeruja da wären. Die stören mich. Er ist sich vorkommen als der Edle und hat selbst den ehemaligen Feind, den Abner, beklagt. Ein großer ist gefallen in Israel. Aber ihr, ihr Söhne der Zeruja, ihr seid härter als ich. Der Herr vergelte euch eure Bosheit. Ich bin ja nicht so böse, nicht? Jetzt, wer waren die Söhne der Zeruja? Gleich am Anfang vom ersten Chronikbuch stehen die Familienverhältnisse erwähnt. Die Zeruja war eine Schwester des David. David hat zwei Schwestern gehabt. Eine war die Zeruja. Die hat wieder drei Söhne gehabt. Joab, Abishai und Asahel. Also, das waren die Neffen. Die Söhne der Zeruja waren die Neffen von David und haben durch dick und dünn zu ihrem Onkel gehalten. Als der David noch gejagt wurde wie ein Floh durch den regierenden König Saul, als er in der Wüste sich verstecken musste mit seiner kleinen Streifschar, da ist der Abishai zu ihm gestoßen. Ersten Buch der Chronik heißt zwar Amishai, aber man ist sich ziemlich einig, dass dasselbe ist. Und als David da diese kleine Gruppe von Kämpfern auf sich zukommen ließ, da ruft er über die Felsklippen weg, kommt ihr im Frieden oder wollt ihr mich verfolgen? Seid ihr im Auftrag von Saul da? Da ergriff der Geist des Herrn den Amishai oder Abishai und er sprach, ich habe das Wort gestern zitiert. Dein sind wir, David. Mit dir halten wir's, denn dein Gott ist mit dir. Schön berichtet im ersten Chronikbuch, Kapitel 12. Mit dir halten wir's. Das ist ja der Grundton bei vielen dieser Nebenfiguren in der Davids Geschichte. Ist die Tendenz da, dass sie es mit David halten, weil sie merken, Gott ist mit ihm. Gott hat ihn erwählt. Gott hat einen Plan mit ihm. Ich habe gestern gesagt, das muss unser Leitmotiv sein an der Gemeinde. Nicht, ob mir es gefällt mit dem Stil und die Menschen, sondern komme ich weiter hier mit der Gemeinde zum Herrn hin. So haben die damals gefragt, wenn Gott bei ihm dafür ist, dann möchte ich zu ihm gehören. Ich möchte ja mit in der Nähe Gottes sein. Jetzt von dem Abishai gibt es mehrere Berichte in der Bibel. Wissen Sie einen, was wir vom Abishai wissen? Er ist mit dem David in den innersten Kern vorgestoßen, als Saul sich in der Höhle versteckte. Und als das Feuer beinahe niedergebrannt war, ist Abishai mit dem David hingerobbt, da wo der König in der Nähe des Feuers liegt, in der Höhle, und hebt seinen Speer und sagt, ich will ihn in den Boden spießen. Und David fällt dem Abishai in den Arm und sagt, der Saul ist doch der Gesalbte Gottes. Also Sie sehen, der Abishai, mit dir halten wir es, du Sohn Davids. Er war loyal bis zum Letzten. Mutig hat er sich eingesetzt für die Sache des David und wäre bereit gewesen, selbst den Saul zu ermorden. Mutiger Mann. Wir hören auch sonst noch von dem Abishai, 1. Samuel 26. Ich jage Sie einfach heute ein bisschen in der Bibel herum, aber wir sind da dabei, als David zum zweiten Mal Saul verschont. Das ist die Geschichte, die ich Ihnen gerade gesagt habe. David sprach, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt. Das sei ferne von mir, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Das ist also diese Stelle 1. Samuel 26, wenn Sie es nachschlagen wollen. Und die beiden anderen Stellen haben wir vorher schon erwähnt, als der Schimi mit Erdklumpen und Steinen den David schmäht, den Gesalbten des Herrn. Da sagt der Abishai, soll ich ihn Boden schlagen? Einer, der bereit war zuzuschlagen, einen ganzen Hass hochkommen zu lassen. Und erst recht war das bei dem Joab, bei dem Bruder so. Vom Joab gibt's viele furchtbare Geschichten. Ich habe Ihnen das erzählt, wie er den Amasa erdolcht hat, den Abner erdolcht hat. Tragischsten die Geschichte mit dem Absalom. Muss man auch ein bisschen Verständnis für den Joab haben. Der Joab war nicht bloß ein rauer Glanzknecht. Er hat gespürt, dass des Königs Herz mit Absalom und für Absalom schlug. Gerade letzte Woche, als das in der Bibelarbeit dran war, mit dem Tod des Absalom, hat mich ein Gemeindeglied in Korntal gefragt, war denn David blind für die Revolution des Absalom, dass der Absalom das Herz der Männer Israels gestohlen hat? Nein, er war nicht blind, sondern der David hat den Absalom geliebt. Er hat gemerkt, der kriegt etwas fertig, die Stämme des Nordreichs von Israel an sich zu binden. Der hat das Geschick für einen künftigen König. Im Absalom hat er seinen Nachfolger gesehen und die ganze Liebe eines Vaters hat dem Absalom gegolten. Und wie wir bei den eigenen Kindern, selbst wenn sie Untaten machen, selbst wenn sie uns ungehorsam sind, wenn sie uns wehtun, ist doch die Liebe größer. Der Jesus sagt ja selbst ihr Väter, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. So war es beim David und Absalom auch, sein Herz liebte ihn. Und da hat der Joab gespürt, ich muss wieder eine Versöhnung anbahnen und hat das klug eingefädelt, dass der Absalom eine Zeit lang wieder am Königshof angenommen war. Der Joab hat also feines Gefühl gehabt, konnte Versöhnung stiften. Aber als dann der Absalom trotzdem losgeschlagen hat gegen den eigenen Vater, da war's vorbei mit der Geduld des Joab. Ich habe mich einmal für dich eingesetzt, ein zweites Mal nicht. Ihr habt meinen Eigenruf aufs Spiel gesetzt. Und jetzt hintergehst du auch mich, mein lieber Mann, wenn ich dich erwische. Und da konnte David beim Auszug aus Mahanaim getrost zu den Feldherren sagen, auch zum Joab, verschont mir den Jungen. So steht es im hebräischen Text, den Jungen. Mein Jungen, mein Sohn, Absalom. Als dann der Bote kam, heute Abend wollen wir noch drüber reden, sage ich, habe den hängen gesehen, da in einer Eiche. Warum hast du nicht gleich totgeschlagen? Du hättest von mir Botenlohn bekommen. Da hat er gesagt, Entschuldigung, ich habe doch mitgehört, wie der König gesagt hat, wir sollen ihn verschonen. Hat der Joab gesagt, komm, sei still, ich kann nicht so lange mich aufhalten. Ging hin und nahm 4 Stäbe und schlug ihn. Und da kommt Vers später. Und es kamen die Waffenträger des Joab und erschlugen Absalom. Das heißt, der Joab hat ihn bloß halbtot geschlagen, gemattert in seinem Zorn. Er stieß ihm die Stäbe in den Leib. Brutal, man kann sich kaum ausmalen. So war der Joab. Warum hat der David ihn dann überhaupt zum Oberbefehlshaber gemacht? Ja. Er war im Wort beim Joab, als David eine Hauptstadt suchte für sein Reich. Er hat gedacht, diese Stadt da, die Jebus, die Stadt der Jebusiter, das wäre ideal, diese hochgelegene Stadt. Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Und die Jebusiter haben geschmäht und haben gesagt, wir brauchen gar keine Soldaten auf die Mauern stellen, auch die Blinden und Lahmen werden euch abwehren. Und da hat David gesagt, wer als erster hinaufsteigt und die Stadt erobert, der soll mein Oberbefehlshaber sein. Und Joab, der Sohn der Zeruja, stieg hinauf. Und es war ein Wort. Er hat den blutrünstigen Joab, vor dessen Zorn er sich fürchtete, vor seinem unbändigen Hass, musste er zum Oberbefehlshaber machen. O, die Söhne der Zeruja, wir wissen nicht, ob sie es geerbt haben von der Zeruja, ob deshalb die Mutter immer erwähnt ist. Ich nehme vielmehr an, die Zeruja aus dem Haus des Isai stand ja in einer Segenslinie. Einst wurde über Ruth der Moabitin gesagt, gesegnet seien deine Nachkommen dem Herrn. Eine Segenslinie, die mit der Moabitin Ruth begonnen hatte. Eine besondere Auswahl Gottes, eine besondere Elite. Der Ding ging durch bis Zeruja und war auch angeboten bis zu den Zeruja-Söhnen. Aber den Segen kann man nicht vererben. Wir würden gerne den Segen, den wir bekommen haben, auch unseren Kindern und Enkeln vererben, weitergeben. Unsere Eigenarten, die wir in unseren Genen haben, unsere Ecken und Macken, die vererben wir. Meine Frau lächelt manchmal über unseren Enkelsohn Daniel, schon über unseren ältesten Sohn Erdmann, der hat nie seinen Großvater gesehen, aber er trinkt genauso Kaffee mit so 2 komischen Fingern, wie wenn sie verwundet wären. Das ist irgendwo in den Genen drin, gell? Und erst recht der Enkelsohn Daniel, der trinkt so seinen Kaffee, weiß warum nicht. Was werden wir alles bei 170.000 Genen, die wir da drin haben, was erben wir weiter? Aber der Segen, wenn er nicht ersehnt und erbeten gewollt wird, lässt sich nicht einfach vererben. Und abgelehnter Segen ist fast schlimmer als der Fluch. Nicht eine Spielerei mit dem Segen. Deshalb, wenn das erwähnt wird, die Söhne der Zeruja, ist ja immer die Frage, wie geht's denn weiter mit dem Segen? Wollen die aus eigener Kraft leben oder wollen sie aus der Kraft Gottes leben, als Gesegnete des Herrn? Wo ist die Linie hin zu Jesus bei diesen merkwürdigen Geschichten? So hat die Frau Lieselotte Hase, in ihrem Buch, das oben aufliegt, geschrieben, merkwürdige Geschichten der Bibel. Bei diesen merkwürdigen Geschichten der Söhne der Zeruiah, wo ist die Linie zu Jesus? Einmal könnte man sagen, ja, der Herr Jesus hat ja beim Johannes und Jakobus auch gesagt, ihr Donnersöhne. Als Jesus von Galiläa nach Jerusalem zog, in die heilige Stadt und übernachten wollte im Samariterdorf und Herberge gesucht hat, da haben die Samariter ihn nicht aufgenommen. Sie haben das primitive Recht des Altertums, das Gastrecht, mit Füßen getreten. Und da sagt Jakobus und Johannes, Jesus sollen wir nicht Feuer fallen lassen auf dies Dorf. So wie der Elia Feuer fallen ließ auf diese Hauptleute. Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Eine erste zarte Verbindungslinie zwischen dem, was er David gesagt hat. Wollt ihr mir zum Satan werden? Heute hat der Herr Heil gegeben. Hin zu Jesus. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Aber es ist noch eine viel stärkere Linie. Ich habe es vorher schon angedeutet. Der David, der immer wieder gemeint hat, meine Feinde, die Gottlosen, die Übeltäter, die an mich wollen, die Bösen, die sind's. Mein Leben wäre so schön. Ich suche den Frieden, aber sie fangen den Streit an, heißt es in einem der Psalmen, der zwar nicht dem David zugeschrieben ist, aber so treuherzig. Ich suche den Frieden, die anderen Leute sind so böse, die fangen den Streit an. Über der furchtbaren Tragödie mit Bathseba und dem Mord an ihrem Ehemann Uriah. Übrigens hat sich ja der Joab ja auch in dieses Mordkomplott hineinziehen lassen. Dass er Befehl ausgeführt hat in Kadavergehorsam, stellt den Uriah in die erste Linie und dann zieht ihr euch zurück und lasst den in vorderster Linie fallen. Also Joab, wenn es drum ging, dann war er rücksichtslos. Also in dieser Uriah-Geschichte hat David gemerkt, reinige mich von meiner Sünde, entsündige mich mit Isop, dass ich schneeweiß werde. Ich bin mir selbst die größte Gefahr. Psalm 139. Prüfe mich und erfahre mich, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Nicht die bösen Feinde sind es, die Übeltäter. So ich weise mir, Herr, deinen Weg. Darf Sie bitten, dass wir aufschlagen Psalm 86. Sie werden viele Psalmen finden, bei denen Sie fast entsetzt sind, dass der David sagt, Herr, hilf mir um meiner Gerechtigkeit willen. Da war ihm noch gar nicht aufgedeckt, wie viel Not in seinem eigenen Leben ist. Vernimm mein Schreien von Lippen, die nicht trügen. Ich sage immer das Richtige, aber es ist Psalm 86. Ein ganz ungewöhnlicher Psalm. Unter den anderen Davids Psalmen. Herr, neige deine Ohren, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Und jetzt machen wir weiter bei Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich bin elend, Herr, ich weiß doch gar nicht den richtigen Weg. Die Gefahr liegt bei mir. Das ist ein ganz neuer Ton bei David. Da sehe ich die Linie zu Jesus. Matthäus 16. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wie viele Verkündigungen über diesen Vers machen dann hoppla hopp weiter, nehme sein Kreuz auf sich und dann wird gesprochen, wir müssen Krankheit auf uns nehmen und mancherlei Nöte. Ha! Schlimmste Kreuz ist, wenn wir zu uns selbst Nein sagen müssen. In unserer Selbstgerechtigkeit, in unserer Selbstzucht, in unserer Selbstliebe. Und Jesus sagt, wenn einer zu mir gehören will, wer mir nachfolgen will, herzliche Einladung, kommt daher zu mir. Aber dann ist das Erste, was er dabei lernen kann und lernen wird, sich selbst zu verleugnen. Denn so wie er selbst gesagt hat, nicht wie ich will, so wie du willst. Unser keiner lebt sich selber, Römer 14. Keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Eine ganz wichtige Linie, die Selbstverleugnung, war bei David ein entscheidender Schritt wegzukommen. Oh, ihr Söhne der Zeruja, es wäre alles so schön, wenn es euch nicht gäbe, ihr werdet mir zum Satan, hin zu dem, weise mir, Herr, deinen Weg. Im Revolutionsfrankreich, nach der Französischen Revolution, haben die Machthaber in Paris eines Tages ein Edikt ausgehen lassen, auch an alle noch existierenden Pfarrer. Sie sollten am nächsten Sonntag gegen die Tyrannen predigen. Dieser Erlass kam auch schließlich in Steintal zum Papa Oberlin. Und der hat das Edikt der Gemeinde vorgelesen, hat gesagt, wir haben heute die Pflicht von den Verantwortlichen in Paris, gegen die Tyrannen zu predigen, das mache ich gerne. Der schlimmste Tyrann ist unser eigenes Ich. Der sagt, du hast recht, tu das, was dir gut tut, übernimm nur nicht das, was dir Schwierigkeiten macht. Der Größte bringt uns in Sünde, lässt uns unsere Sünde überhaupt nicht erkennen und hat gegen das eigene Ich, der verleugne sich selber. So hat der Papa Oberlin übernommen. Und es hat mich schon betroffen gemacht, dass einer der modernen Schriftsteller, der aus dem Judentum stammende Isaac Singer, einmal sagt, wann endlich werden wir erlöst werden von der schlimmsten aller Nöte, von unserer Eigenliebe und Selbstzucht. Gut, er kommt aus dem Judentum, aber dieses Gespür zu haben, schlimmer als Inflationen, Hunger und Kriege, ist die Selbstzucht, die Selbstgerechtigkeit, die Selbstliebe, das eigene Ich, ich, wie komme ich dabei heraus, bekomme ich Recht? Zerstört unsere Gemeinden. Bei wie viel Ehekrisen und Ehenöten ist nicht, wie man meint, der andere schuld. Sodass ich nicht zu dem komme, was ich eigentlich gemeint habe, was mir zusteht. Wann begreift denn der andere, was er an mir hat, nicht? Anstatt dass es ausgerichtet ist, wann begreife ich endlich, was ich an meinem Ehegefährten habe? So viel Selbstzucht in unserem Leben, es zerstört unsere Gemeinden. Zerstört den Segen, den Gott uns geben will. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus Jesus auch war, der nicht an sich selbst gedacht hat. Aber wir waren ja bei den Söhnen der Zeruja, und da darf ich Sie nochmal bitten, aufzuschlagen, 2. Samuel 24. Da wird etwas deutlich von diesem Wechsel, in den der lebendige Gott, den David hineingezogen hat. Und es wird auch liebenswert berichtet von dem Joab, damit wir nicht auch vom heutigen Tag einen ganz falschen Eindruck von Joab haben. 2. Samuel 24, gegen Ende des Wirkens und Lebens von David. Der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Eine der schwierigen Bibelstellen, die viele Menschen anficht. Auch wenn sie sagen, warum steht im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Führt denn Gott in Versuchung? Der Jakobusbrief tut sich schon mit dem auseinandersetzen. Gott selbst versucht niemanden, sondern jeder wird von der eigenen Sündigkeit. Nein, heißt mal bei Hiskia, und der Herr zog seine Hand ab, damit deutlich wurde, was in seinem Herzen ist. Damit wir nicht alle Bewahrung, wenn Gott mich vor meinen eigenen dummen Gedanken bewahrt, uns zuschreiben. Ich bin so standhaft. Ich bin reines Herzens. Dabei hat der Herr mich bewahrt vor allen Dummheiten. Der Herr zog seine Hand ab, damit deutlich wurde, was wirklich mein Herzen ist. So war es damals auch. Dass David in einem grenzenlosen Übermut gesagt hat, jetzt wollen wir doch mal sehen, was für ein Reich ich habe. Sie müssen sehen, beim modernen Staat Israel, wenn Sie auch Ihre Siedlungen machen, Sie sagen, wir wollen das Reich Davids wiederherstellen, das geht eigentlich bis Damaskus, gell, das Großreich. Und der König sprach zu Joab und zu den Hauptleuten, die bei ihm waren, geht umher in allen Stämmen Israels von Dan bis Beersheba und zählt das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Joab sprach zum König, der Herr dein Gott, tue zu diesem Volk hinzu. Zu diesem Volk hinzu, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel. Dass mein Herr der König seiner Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es meinen Herrn, den König zu zählen, solches zu tun? Aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Und sie durchzogen das ganze Land. Also Joab hat ein Gespür dafür gehabt, es wird nicht durch Heer oder Macht geschehen, gell? Wenn der Herr unser Gott ist, David, du hast doch eigentlich erlebt, als du eine kleine Streifschar in der Wüste hattest und der Herr war mit dir, warst du stärker als der Saul. Und David, du hast doch erlebt beim Goliath, du warst ein kleiner Hirtenbub mit einer Schleuder und konntest den starken Goliath besiegen. Wenn der Herr bei dir ist, kommt dann wieder die Zahl an. Der Joab, liebenswert hier, der ein geistliches Gespür hat. Gell? Und dann lässt David das Volk zählen und Gott lässt den David wissen, da habe ich Missfallen dran. Wir lesen weiter, der Seher Gad, der Prophet Gad, kam zu David, Vers 12. So spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich dir's tue. Und Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, willst du, dass 3 Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt? Oder dass du 3 Monate vor deinen Widersachen fliehen musst, sie dich verfolgen. Oder dass 3 Tage Pest in deinem Land ist, so bedenke nun wohl, was ich antworten soll, dem Gott, der mich gesandt hat. David sprach zu Gad, es ist mir sehr Angst. Aber lass uns in die Hand des Herrn fallen. Denk sie, Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Denn seine Barmherzigkeit ist groß, ich will nicht in der Menschenhand fallen. Muss in unserem Hinterkopf klickeling machen. Liebe Brüder, wir müssen ganz tief in die Bibel hinein. Was war die Hauptnot bei Jesus, als er nach Jerusalem hinaufging? Nicht Marter. So, er wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Dass der ewige Sohn Gottes, der zu Hause war in der Hand Gottes, übergeben wurde in der Menschenhände. Hat schon sein Vorspiel bei David, hat Ankündigung, furchtbar, wenn man den Menschen ausgeliefert ist. Und oft, wenn wir den Eindruck haben, schon mit der Mietpartie im Haus, die uns bloß Böses will, bei Angehörigen, die plötzlich in die Familie gekommen sind, Herr, hol mich heraus aus der Menschenhände, dass das auch nicht meinen Geist immer bloß plagt. Und als der Engel des Herrn, Vers 16, die Hand ausstreckte über Jerusalem, es zu verderben, reute den Herrn das Übel. Er sprach zum Engel, der das Verderben anricht, im Volk ist genug. Lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araphnas, Araunas des Jebusiters. Als aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat getan. In meiner Bibel dick gedruckt, damit wir wissen, darauf kommt es an. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Das ist die größte Gnade Gottes. Wenn wir wirklich erkennen, nicht bloß singen, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erregt das Elend, das dich schläget. Herr, was bin ich vor dir? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Demut kann so schnell verfliegen. Als die Krankheit vor 2 Jahren über mich hereinbrach, da ist man ganz schnell dabei zu sagen, Herr, ich erkenne meine ganze Unwürdigkeit. Ich bin auf dein Erbarmen angewiesen. Es ist echt, wenn man das sagt. Und dann werden sie wieder ein bisschen gesünder und bekommen mehr Kraft und werden eingeladen in die Lahöhe und andere Aufträge. Und plötzlich denkt man, ja, ist alles prima, ich bin toll. Das Gefühl, ich bin gar nichts, verfliegt unheimlich schnell. Deshalb wollen wir es festmachen, uns vom David sagen lassen, Herr, erweis deine Gnade an mir, dass ich erkenne, wie viel Not in mir selbst ist, wie viel Versuchlichkeit, wie viel Undank. Schreiben Sie doch bloß mal auf ein Stück Papier, wenn Gott nochmal einfallen lässt, all die Situationen, da Sie den Herrn in Ihrem Leben angefleht haben, hilf mir, Herr, ich bin verloren und der Herr Ihnen herausgeholfen hat. Sie brauchen schnell ein zweites Stück Papier. Und wir vergessen es so leicht, abgehakt, sobald wir uns wieder besser fühlen. Die Gnade Gottes erweist sich darin, dass Jesus uns nicht bloß befehlen muss, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Sondern dass der Herr Jesus so eng Gemeinschaft mit uns haben will, dass wir es fertigbringen, nicht mehr uns selbst an die erste Stelle zu sehen. Der gesegnete Gottesmann Engels, jetzt hoffentlich finde ich es in meinen Papieren, hat, als er sich durchgerungen hat zum Glauben, dieser Jakob Gerhard Engels, Zettel geschrieben, 30, ich will mich nicht mehr rechtfertigen vor anderen Menschen. Ich will mich weniger vor anderen Menschen genieren. Ich will nur noch, wenn es ganz nötig ist, politische Urteile abgeben. Das sind unsere ganz tiefen Emotionen, ob wir bei der CDU oder SPD sind. Gell? Auch voll Rechthaberei. Was ich gerade zufällig denke, ist nichts Wichtigste. Ich will mich beim Reden und Ermahnen vor nervöser Aufregung hüten. Ich will mich noch mehr beschränken in dem, was ich brauche. Meine Mutter hat ihre 5 Söhne und unsere Schwester gelehrt, wenn man in die Stadt zum Einkaufen geht, muss man immer wissen, was man nicht braucht. Denn die Werbung macht einem klar, was man unbedingt braucht. Geld, da ist der Geldbeutel leer, die Kreditkarte ist schnell überzogen. Aber die waren ja damals in armseligen Zeiten. Unser Ich wird noch größer, auch wenn wir immer denken, was ich noch brauche, was ich noch nötig. Ich will mich einschränken, nehmen, was ich brauche. Ich will nie selbst Recht behalten und nur dann eine Sache richtigstellen, wenn es nötig ist. Das Ganze liegt daran, dass wir es ernst nehmen, dass der Herr Jesus sagt, du bist mein. Ich sorge doch für dein Recht. Ich komme doch für dich auf. Dann müssen wir nicht mehr so sehr selber für unser eigenes Ich, für unser Selbst sorgen. Die Söhne der Zeruja, für David eine Anfechtung, auch in der Gemeinde, wichtig, dass der Apostel Paulus das aufgenommen hat. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Es wird ja oft so getan, aber es ist ein reines Märchen, als ob die erste Christenheit bloß vor Liebe gestrotzt hätte. Es wird immer wieder weiter erzählt, wie wenn es in der Bibel stünde, aber es ist nicht mal in der Kirchengeschichte nachweisbar, es ist einfach eine Wanderlegende, dass die ersten Christen anziehend gewesen wären, weil die Heiden gesagt hätten, wie haben sie einander so lieb. Einfach, das ist, irgendwann hat es mal einer erfunden. Wenn das gestimmt hätte, hätte keiner der Apostel, weder Jakobus noch der Paulus, Petrus, irgendeinen seiner Briefe schreiben müssen, wenn die einander so lieb gehabt hätten. Da gab's Krach und Rivalitäten und Erbschaftsstreitigkeiten, die sind vor den Richter gegangen und durcheinander, in der ersten Gemeinde schon. Also, das ist nicht das Selbstverständliche, wir haben sie einander so lieb, sondern, dass wir uns aufregen können an den Allernächsten, die im Glauben mit uns den gleichen Weg gehen wollen, weil die vielleicht ein bisschen anders singen, anders gekleidet sind als uns, recht ist, andere Überzeugung haben. Wir sind in der Gemeinde Jesu so unterschiedlich, dass wir aneinander verrückt werden können. Und je näher wir miteinander zusammenarbeiten, desto schwieriger wird es. Das hat David bei den Zeruja-Söhnen erlebt. Und mir ist das groß, wie der David von diesem Zorn, oh ihr Söhne der Zeruja, wenn ich bloß euch nicht hätte, ihr seid mir zum Satan geworden, hinfindet auf einem langen Weg, den Gott ihn geht, zu dem, Herr, weise mir deinen Weg. Bewahre mich vor dem Übel. Ich habe gesündigt. Du treuer Herr Jesus, du Hirte und Bischof unserer Seelen, führe doch auch uns dahin, dass wir unsere ganze Bedürftigkeit erkennen, unsere Angewiesenheit auf dich. Es ist tröstlich, dass du das machen kannst, dass wir nicht bloß immer in Menschen Feinde sehen, Gefährdungen unseres Lebens, Störenfriede, sondern wir haben genug an uns selbst zu arbeiten. Und du möchtest so gern dies Arbeitsfeld übernehmen, gib, dass wir dir es zulassen, an uns zu arbeiten. Alle Schrift, die von dir durchhaucht ist, ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung von Schuld, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass wir Menschen Gottes würden, zu allem guten Werk geschickt. Danke, dass du das mit uns vorhast. Amen.